Wir kommen vom Pfingsten her und ich dachte, es wäre doch schade, wenn wir es nur bei dem einen Sonntag belassen, wo wir über den Heiligen Geist nachdenken. Ich möchte da nichts unterstellen. Ich weiß nicht, wie oft hier über den Heiligen Geist gepredigt wird, aber ich habe grundsätzlich den Eindruck, dass zu wenig gepredigt wird über die Person und das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir uns auch noch nach Pfingsten ein bisschen damit beschäftigen und im Laufe des Jahres immer wieder die Person und das Wirken des Heiligen Geistes sind, genauso wie alle anderen Themen, erst recht wie alle anderen heilsgeschichtlichen Themen, sehr, sehr wichtig für uns. Und darum ist es nötig, dass wir uns auch immer wieder damit beschäftigen, und ich hoffe, dass wenigstens am Ende dieser Predigt das uns allen neu klar und bewusst wird, wie wichtig der Heilige Geist für unser Leben ist und was sich Gott dabei gedacht hat. Ich möchte zu Anfang beten und dann legen wir los. Vater, wir danken dir für deinen wunderbaren Heiligen Geist, den du uns gesandt hast, und genauso danken wir dir für dein Wort, genauso danken wir dir erst recht für deinen Sohn, der sein Leben für uns hingegeben hat und uns gerettet hat. Jesus, Retter dieser Welt. Und Herr Jesus, du hast auch versprochen, in der Mitte derer zu sein, die sich in deinem Namen versammeln, und das sind wir heute Morgen hier. Und Herr, so bete ich, dass dein heiliges Wort unser Herzen erreicht, unser Herzen auf dich ausrichtet. Es ist das Wort der Kraft, das ist das Wort der Wahrheit. Und danke, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören, dass wir wirklich gemeinsam das empfangen können, was du uns geben willst. Du bist ein Gott, der spricht, du bist ein Gott, der gibt. Und als den begrüßen wir dich heute Morgen hier in unserer Mitte und danken dir für alles, was du in unserer Mitte tust. Amen. Mein Thema heute Morgen lautet, ihr seht es schon an der Wand, ruderst du noch oder segelst du schon? Ein Bild oder im Grunde zwei Bilder. Danke, Norbert, dass du die tollen Fotos daraus gesucht hast. Es sind zwei verschiedene Sportarten. Ich würde sagen, beide gleich toll. Ich weiß nicht, inwiefern der eine oder andere diese Sportarten noch aus eigener Erfahrung kennt. Ob du schon mal gerudert bist oder gesegelt. Auf jeden Fall will ich in keiner Weise diese Sportarten gegeneinander ausspielen. Das darf man nicht, das sollte man nicht. Sie sind gleichwertig, will ich mal sagen. Tolle Sportarten auf dem Wasser, in der frischen Luft. Und die tun auf jeden Fall gut. Aber trotzdem, ich denke, egal ob wir diese Sportarten persönlich kennen oder nur von Bildern oder aus dem Fernsehen, ich denke, uns allen ist schon ziemlich gleich eins klar, dass zumindest vom Standpunkt des Kraftaufwandes doch ein Riesenunterschied ist zwischen Rudern und Segeln. Zunächst einmal muss man sagen, beide brauchen Kraft, um vorwärts zu kommen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde dann doch lieber segeln, wenn ich es könnte. Klar, beim Segeln braucht man auch gewissermaßen Kraft, um die Segel zu setzen. Also da muss man sich schon manchmal sputen. Man muss schon zunächst einmal wissen, wie man die Segel setzt. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon. Und das ist schon auch mit Kraftaufwand zu tun. Aber wenn dann die Segel gesetzt sind und der Wind bläst und dann vielleicht noch schön die Sonne scheint, dann geht's echt vorwärts und dann kann man das genießen, dann kann man gucken, dann kann man entspannen und einfach sich vorantreiben lassen. Nun, es ist uns allen klar, sage ich noch einmal, dass beim Rudern unsere eigene Kraft gefragt ist. Da geht es wirklich um unsere Muskeln, da geht es um unsere Fähigkeit, da die Ruder zu ziehen, zu stemmen, wie auch immer. Während beim Segeln geht es um die Kraft des Windes, die einen vorantreibt. Und wie gesagt, da finde ich schon einen großen Unterschied. Es ist fast so ähnlich wie beim Radfahren. ist eins, gegen den Wind Fahrrad zu fahren, vielleicht ist uns das eher vertraut als das Segel, oder vom Wind unterstützt zu werden, mit dem Wind zu fahren, Riesenunterschied. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und wenn man wie heutzutage dann noch ein E-Bike hat, weiß man erst recht, dass sogar gegen den Wind diese Elektrounterstützung eine riesen Hilfe ist. Da ist fast wie Rückenwind und es ist eine Unterstützung, es ist eine Kraft von außen, es ist nicht unsere Kraft. Und darum geht es mir heute Morgen, um diesen Vergleich, darum auch dieser Titel, weil dieser Vergleich durchaus etwas mit Gottes Wort, etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und dazu möchte ich einen Vers lesen, der wohl vielen von uns bekannt ist, aus Römer 8, Vers 14, einer der entscheidenden Verse, wenn es um den Heiligen Geist, um das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben geht. Und zwar sagt Paulus hier, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich habe ganz bewusst diese Übersetzung gewählt, ist die Luther-Übersetzung, ein bisschen rustikal, will ich mal sagen, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ein sehr kurzer Satz, der sehr prägnant ausdrückt, was sich Gott unter Gottes Kindschaft vorstellt und der Christsein vorstellt, die der Geist Gottes treibt. Im Grunde wird keiner von uns gern getrieben. Wir möchten unsere Freiheit haben. Aber wenn wir so in unsere Gesellschaft schauen, rechts und links, müssen wir feststellen, dass es viele Menschen sind, die als Getriebene leben. Gerade in unserer westlichen Welt, auch wenn sie vielleicht das gar nicht zugeben wollen, aber eben nicht vom Heiligen Geist getrieben, sondern viel eher von anderen Dingen. Von diesem Weltgeist oder Zeitgeist sind viele Menschen getrieben, andere von Arbeit, von Leistung und Leistungsdenken. Manche von Habsucht, immer mehr haben, und da ist richtig wie, als ob sie getrieben sind davon oder grundsätzlich von Süchten. Es gibt so viele Süchte. Andere sind getrieben von diesem Vergleichsdenken. Was hat der andere, was ich nicht habe, das will ich auch haben. Eben gepaart mit Habsucht oder ein falscher Selbstanspruch, dieses Getriebensein von einem inneren Anspruch, perfekt zu sein und es den anderen zeigen zu wollen, wie toll man ist. Andere wiederum sind aber auch getrieben von Menschenfurcht. Was denken Menschen von mir? Und die sind wirklich wie Getriebene. Das spielt scheinbar die größte Rolle. Was denken andere über mich? Alles nicht gut. Aber Gott bietet uns an, uns vom Heiligen Geist treiben zu lassen. So wie es Luther hier ausdrückt. Und das ist ein gutes Treiben. Das ist wirklich ein geistlicher Rückenwind. Das ist geistlich gesprochen oder bildlich gesprochen und ins Geistliche übertragen wie Wind in den Segeln. Ich denke, das verstehen wir. Ein Segelboot wird vom Wind getrieben, im guten Sinne. Es wird angetrieben. Eine andere Übersetzung sagt, denn alle, das gefällt uns dann schon ein bisschen besser, alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes oder Kinder Gottes. Alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, die geführt werden, die aber auch regiert werden vom Heiligen Geist, die bestimmt werden vom Heiligen Geist, in deren Leben der Heilige Geist wirklich die maßgebliche Kraft ist, das Navigationssystem, der Beistand, wie es Jesus in Johannes 14 formuliert. Das ist der Zweck, warum der Heilige Geist zu Pfingsten auf die Gemeinde gesandt wurde von Gott. Denn wenn einer weiß, wie es um uns steht und wie es uns geht und was wir brauchen, das gilt jetzt mal grundsätzlich, dann ist es Gott. Und er wusste nur zu gut, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Leider gibt es heutzutage Christen, die meinen, ohne den Heiligen Geist auskommen zu können. Es ist recht gemein, wo über den Heiligen Geist entweder gar nicht oder kaum oder falsch gelehrt wird. Oder wo sogar gewissermaßen gewarnt wird vor Wirkungen des Heiligen Geistes. Aber dieses Wort treiben im positiven Sinn hat eben durchaus seine Berechtigung, denn, oder auch das Bild des Segels, denn der Wind ist in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Das hat auch wiederum Gott so gewählt. Und zwar, weil Gott es genauso wusste, er hat den Wind geschaffen, dass der Wind ein unglaubliches Potenzial hat. Wir leben in einer Zeit, wo es um die erneuerbaren Energien geht, um die Windkraft, wo es darum geht, dass man eben diese Kraft nutzt zur Energiegewinnung, und das ist auch in Ordnung so. Genauso wissen wir natürlich auch, dass der Wind zerstörerische Kraft hat. Der Wind des Heiligen Geistes hat keine zerstörerische Kraft, sondern nur eine positive gute Kraft, aber wir wissen, dass der Wind ein unglaubliches Potenzial hat, und darum ist es vernünftig, diese Kraft zu nutzen, und auch schon allein diesen Gedanken kann man ins Geistliche übertragen. Der Heilige Geist hat ein unfassbares Potenzial, es ist göttliches Potenzial. Wir befassen uns gerade auch im Bibelforum mit dem Thema des Heiligen Geistes und haben festgestellt, und wir wissen es ja alle, der Heilige Geist ist die dritte Person oder eine Person der Dreieinigkeit Gottes und hat somit göttliches Potenzial. Und nun sagt Paulus hier, das Besondere, das Markenzeichen von Kindern Gottes, von Christen ist, dass sie vom Heiligen Geist geleitet werden. Also mit anderen Worten, Christ sein oder Kind Gottes sein, im wahrsten Sinne des Wortes, im biblischen Sinne, im Sinne, wie Gott sich das vorstellt, geht gar nicht ohne den Heiligen Geist. Das wäre so, als ob ein Segelboot keinen Wind hat. Das wäre so, als ob ein Auto keinen Motor hat. Das man könnte es ja noch mit vielen anderen Dingen vergleichen. Die der Heilige Geist leitet, die, in deren Leben der Heilige Geist eine maßgebliche, führende, voranbringende Kraft oder die Kraft Gottes grundsätzlich ist, die sind Gottes Kinder. Und der Heilige Geist ist eben dieses Potenzial, diese Quelle. Wir haben gerade auch von der Quelle gesungen, die uns, oder dieses Potenzial, das uns schiebt, das uns geistlich nach vorne bringt, das uns stärkt, das uns ausrüstet. Dieser Heilige Geist will uns eben führen. Dieser Heilige Geist möchte, dass in unserem Leben die Werke Gottes geschehen, der Wille Gottes geschieht, dass wir die Wege Gottes erkennen und gehen, dass wir Kraft haben, sie zu gehen, dass wir Kraft haben, Gott zu dienen, dass wir Freude haben, Gott zu dienen. All das, was wir für unser Leben als Christen brauchen und darüber hinaus, was wir für unseren Dienst für Gott brauchen. Und ich hoffe, dass du in der Weise, wie Gott es dir geschenkt hat, auch Gott dienst oder dienen möchtest. Für all diese Bereiche ist der Heilige Geist zuständig. Darum hat Jesus gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, sonst könnte der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Und der Heilige Geist ist euer Beistand. Gott meint also, dass wir diesen Rückenwind brauchen. Erst recht, und ich komme noch einmal auf das Bild des Fahrradfahrens gegen den Wind zu sprechen, erst recht, wenn uns ein anderer Wind entgegenbläst, erst recht, wenn uns ein anderer Wind ins Gesicht bläst. Und ich denke, wir erleben es schon lange, dass uns der Wind des Zeitgeistes, der Wind dieser Welt ins Gesicht bläst, dass er gegen Gott wirkt. Und somit auch gegen uns wirkt, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Aber genauso kann es auch der Wind der Verfolgung sein. Wir haben es noch nicht so, wie es andere Christen haben. Aber es kann viel Gegenwind geben, sagt uns die Bibel auch. Gerade wenn wir mit Gott leben wollen, ganz bewusst mit Gott leben wollen, sollte es uns nicht wundern, wenn wir Verfolgung leiden, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Herausforderungen gibt. Und nun sagt uns die Bibel sehr deutlich, dass wir in eigener Kraft das Christsein nicht schaffen werden. Das will ja Gott meinen, wenn er sagt, ihr braucht den Heiligen Geist. Ohne ihn geht es nicht. In eigener Kraft werden wir es auf Dauer nicht schaffen. In eigener Kraft wird es anstrengend. In eigener Kraft werden wir das Ziel nicht erreichen. Wenn wir nun den Bericht der Ausgießung des Heiligen Geistes uns nochmal ansehen würden, oder ich möchte nur einen Vers daraus lesen, die meisten von uns wissen, dass das in Apostelgeschichte 2 steht, das sogenannte Pfingstereignis, wo der Heilige Geist auf alle Gläubigen ausgegossen wurde. Da heißt es in diesem Bericht in Kapitel 2, Vers 2 in der Apostelgeschichte, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Das Wort Wind ist im Griechischen Pneuma, im Hebräischen Ruach, müsst ihr euch nicht merken. Ihr kommt trotzdem in den Himmel, auch wenn ihr das nicht wisst, wenn ihr Jesus nachfolgt und mit Jesus lebt. Aber es ist gut, es zu wissen, das hebräische Wort Ruach heißt Geist oder Atem oder Hauch. Und hier wird uns berichtet, dass bei der Ausgießung des Heiligen Geistes man diesen Wind, dieses Brausen nur hörte. Es war Gott sei Dank jetzt nicht ein gewaltiger Wind tatsächlich, der dann alles durcheinander gewirbelt hat. Nein, es war nur das Brausen eines Windes vom Geräusch her. Gott hat sich das so ausgedacht. Das müssen wir einfach so hinnehmen. Aber es sollte bedeuten, es sollte zunächst einmal Ehrfurcht einjagen. Und wir wissen ja alle, wenn die Naturgewalten mal loslegen, dann beginnt es uns zu schauen. Dann beginnen wir langsam ein Kribbeln zu empfinden. Meine Güte, was soll aus dem noch werden? Es soll Größe und Gewalt und Kraft darstellen. Gott war also am Handeln. Aber trotzdem müssen wir feststellen, dass in unserem Leben der Heilige Geist schon manchmal Dinge durcheinander wirbelt, im guten Sinne. Das muss manchmal so sein, gerade im Bereich unseres Denkens, unserer Lebensgewohnheiten, unserer sonstigen Dinge, die wir uns so im Leben festgelegt haben, vielleicht unsere Pläne. Und Gott lässt manchmal den Heiligen Geist, erst recht, wenn wir ihn darum bitten, in unserem Leben die Dinge mal durcheinander wirbeln. Der Sänger Manfred Siebald, Liederdichter, hat das so ausgedrückt, eine Bitte an den Heiligen Geist, reiß die Dinge von ihren angestammten Plätzen in meinem Leben. Wir haben so Dinge, die angestammte Plätze haben und die eigentlich nicht nach Gottes Willen sind, beziehungsweise die uns vielleicht hindern, die uns berauben, wie auch immer. Reiß sie von den angestammten Plätzen, eine Bitte an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist rückt dann auch aber Dinge zurecht. Das ist mit eine Art, wie er wirkt, einfach damit Gottes Wille in unserem Leben geschehen. Jedenfalls entsteht Bewegung, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, und das soll auch so sein. Wir müssen verstehen, wir haben diesen Atem Gottes schon bei der Schöpfung bekommen. Gott hauchte dem Menschen seinen Atem ein, zum einen im Blick auf unser physisches Atmen, im Blick auf unser Leben überhaupt, aber auch im geistlichen Sinne. Schon bei der Schöpfung bekam der Mensch, der zu Gottes Ebenbild geschaffen wurde, die Fähigkeit, göttlich zu denken, göttlich zu handeln, göttlich zu agieren. Wir haben keine Ahnung, will ich mal sagen, ich zumindest nicht, wie das damals war, als die Sünde noch nicht das Leben des Menschen beeinflusst, beeinträchtigt, zerstört hat. Wo wirklich das Ebenbild Gottes sehr deutlich im Leben des Menschen zu erkennen war. Aber diese Fähigkeit, göttlich zu leben, göttlich zu denken, göttlich zu handeln, ist uns durch den Sündenfall, durch unsere Trennung von Gott verloren gegangen. Ist, als ob du Staub saugst und plötzlich zieht jemand einen Stecker. Nichts mehr da, nichts mehr zu machen. So ähnlich war das mit dem Sündenfall, nur als ein ganz, ganz schwaches Bild. Und so musste Gott, nachdem er die Erlösung durch Jesus Christus vollbracht hatte, musste er nun etwas Weiteres in unserem Leben veranlassen. Und zwar, dass wir eine Kraft bekommen, die uns das zurückerstattet, was wir am Anfang hatten. Göttlich zu denken, göttlich zu leben, göttlich zu handeln, mit Gott überhaupt zu kommunizieren. Und die Bibel sagt uns, ihr wart tot in Übertretungen und Sünden, nun aber seid ihr mit Christus mit auferweckt, nun habt ihr Leben bekommen. Der Heilige Geist ist der, der in uns Leben schafft. Das sagt uns zum Beispiel Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Und so hat Gott das wiederhergestellt. Es ist noch nicht vollkommen, wir sind alle noch unterwegs. Wir werden einmal es vollkommen dann erleben, wenn wir beim Herrn sind. Und trotzdem hat Gott gesagt, es ist gut, es ist wichtig, es ist absolut unabdingbar, es ist absolut nötig, dass ihr den Heiligen Geist habt, denn er ist der, der euer Beistand ist, in jeder Hinsicht. Erst recht, wenn es um Gottes Willen geht. Wenn die Bibel also vom Heiligen Geist spricht, bringt sie ihn immer wieder mit Kraft zusammen. Schon im Alten Testament heißt es, es ist der Geist der Stärke. Aber auch im Neuen Testament sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, ihr habt nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern den Geist der Kraft. Und Jesus sagt es, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Immer wieder ist von dieser Kraft die Rede und eben von dieser Schubkraft, die ein Segel, die ein Segelboot voranbringt durch eine, will ich fast mal sagen, übernatürliche Kraft, durch eine Kraft, die viel, viel stärker ist als meine Muskelkraft. Und somit verstehen wir auch, warum uns die Bibel auffordert, uns diesem Heiligen Geist immer wieder zu öffnen und nicht nur zu öffnen, sondern ihn sogar zu bitten, uns zu erfüllen. Wir haben es gerade im Lied gesungen, sehr gut, vielen Dank für die Wahl des Liedes. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie die erste Gemeinde, die ersten Christen immer wieder erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht eine einzelne, alleinstehende Erfahrung, sondern wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen diese Schubkraft des göttlichen Windes, um im geistlichen Leben voranzukommen. Nun, was bedeutet dieses Rudern? Noch einmal. Rudern bedeutet eben eigene menschliche Kraft, rein menschliche Kraft, Muskelkraft, bedeutet auf jeden Fall Anstrengung, bedeutet, dass ich auf mich selbst fokussiert bin, auf meine Kraft, so nach dem Motto, werde ich es durchhalten bis ins Ziel mit meiner Kraft, habe ich genug trainiert, dieses Ich-Bezogene, dieses Konzentriertsein auf die eigene Leistung, auf die eigene Kraft. Mag sein, dass im Sport das Rudern gesünder ist wie das Segeln, will ich ja nicht bestreiten. Auf jeden Fall, die Ruderer, wisst ihr alle, haben wirklich Muskeln, siehe da. Aber sie sind wirklich, wie gesagt, auf sich selbst fokussiert. Im Geistlichen ist Rudern nicht besser als Segeln, nicht gesünder als Segeln, sondern eher umgekehrt. Das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Das Leben im Fleisch, wie es die Bibel ausdrückt, das Christsein wollen, so in eigener Anstrengung, in eigener Kraft, um das Gesetz zu erfüllen, das nennen wir Gesetzlichkeit. So nach dem Motto, es steht geschrieben und das muss ich jetzt machen. Es ist zwar eine Plage, es ist ein Elend, es nimmt einem die Freude, aber ja, wer weiß, was für ein Zorngericht dann auf mich kommt, wenn ich das nicht erfülle. Und so muss ich das eben machen, weil das so geschrieben steht. Also das ist nicht Christsein, wie Gott sich das vorstellt. Das ist Plagerei, nichts anderes. Plagerei. Gott hat sich das nicht so vorgestellt. Erst recht, wenn einem dann der Wind auch noch entgegenkommt, wie ich es schon sagte, wenn man vielleicht verfolgt wird um seines Christseins willen oder wenn man mit Schwierigkeiten zu tun hat, dann in eigener Kraft, nach eigenem Gutdünken, aus eigenem Training sozusagen, indem man viele Seminare besucht und was weiß ich, sonstige Schulungen, nur damit man sich anstrengen kann, es besser zu machen. Ich will es besser machen, so nach dem Motto, ist nicht das, was uns wirklich voranbringt. Schon im Alten Testament sagt Gott in Sacharja 4, Vers 6, und das ist auch ein entscheidender Vers, wenn es um den Heiligen Geist geht, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Also nicht mit menschlichen Fähigkeiten, nicht mit menschlichen Mitteln, nicht mit menschlichen Methoden. Und das gilt nicht nur für unser persönliches geistliches Leben, sondern bis in das Gemeindeleben hinein. Es gibt viele Gemeinden, die mit sehr vielen menschlichen Mitteln und Methoden dann versuchen, die Leute heranzulocken mit, was weiß ich, was für Musik und Nebel auf der Bühne und Lichtern und so weiter. Nichts dagegen. Aber wenn das allein die Methoden sind, mit denen man Menschen zum Glauben führen will und nicht die Kraft des Heiligen Geistes, wenn ich hauptsächlich darauf baue, wenn das die maßgeblichen Dinge sind, dann wird das nicht lang gut gehen. Es können sogar gute Dinge sein in unserem Leben, die wir mit eigener Kraft tun. Ich meine, es gibt ja viele Menschen auf dieser Welt, die Gutes tun, ohne eine Beziehung zu Gott zu haben. Ich meine, zum einen ist ja nichts dagegen zu sagen. Es ist ja besser, wenn die Menschen Gutes tun als Schlechtes. Und durch viele Aktionen, erst recht jetzt in der Ukraine und so, wird vielen Menschen geholfen. Aber die Dinge, die wir aus eigener Kraft und nach eigenem Gutdünken tun, aus eigener Initiative, nach eigener Weisheit, die werden vor Gott nicht viel Bedeutung haben. Das sind keine Schätze, die du im Himmel sammelst, sondern die Schätze, die du im Himmel sammelst, sind die Dinge, die der Heilige Geist in deinem Leben gewirkt hat, wo er dir den Gedanken dazu gegeben hat, wo er dir die Kraft dazu gegeben hat, wo du gesagt hast, Gott, ich kann das nicht von selber tun. Ich will das auch nicht von mir aus tun. Ich will das nicht aus eigener Anstrengung tun, sondern nur aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und wer da noch mehr aus der Bibel diesbezüglich lesen will, dem empfehle ich Römer Kapitel 7. Da sagt Paulus aus eigener Erfahrung und er kommt dann zu dem Schluss, ich elender Mensch, das was gut ist, will ich tun, aber es gelingt mir nicht und das was schlecht ist, kann ich tun ohne weiteres. Ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem Kreislauf rausholen, sage ich es mal mit meinen eigenen Worten. Römer Kapitel 7, das ist das Kapitel, das uns dieses Rudern darstellt, dieses Leben im Fleisch. Der große Unterschied ist nun das Leben im Geist. Noch einmal zu diesem Vers, der Geist ist es, der lebendig macht. Johannes 6, Vers 63, ein Wort von Jesus ganz direkt. Das Fleisch nützt gar nichts. Das sagt Jesus in einem Atemzug. Das Fleisch nützt gar nichts. Natürlich hängt es von unserem Willen ab. Wir müssen den Willen haben, Gott zu dienen, Gottes Willen zu tun, Jesus nachzufolgen, ganz klar. Aber nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das Fleisch nützt gar nichts. Ein sehr interessantes Beispiel in der Bibel ist uns Petrus. Viele von uns kennen ihn ja aus der Bibel. Und wir wissen, wie Petrus vor der Kreuzigung von Jesus bzw. vor Pfingsten immer wieder Dinge getan hat, die scheinbar gut waren, gut ausgesehen haben. Aber es war total daneben. Vielleicht beschäftigen wir uns mal in den nächsten Predigten, wenn mir Gott Gnade schenkt, mit dieser Person von Petrus. Sehr interessant. Was er für Unsinn manchmal gesagt hat. Herr, lass uns jetzt hier 3 Hütten bauen. Jesus sagt, vergiss es. Herr, das widerfahre dir nur nicht, dass du ans Kreuz gehst. Hey, weiche hinter mich, Satan. Dann hat er dreingehauen, als Jesus verhaftet wurde, hat einem Kriegsknecht das Ohr abgehauen, dass Jesus auch noch damit zu tun hatte und den guten Mann wieder heilen musste. Und es waren immer wieder Dinge, die er zwar aus eigener Initiative, aus Gutdünken, aus gutem Willen getan hat, aber das Fleisch nützt gar nichts. Und wenn wir ihn dann in der Apostelgeschichte nach Pfingsten sehen, wie er da auftritt und in was seiner Kraft er da spricht und wirkt, dass sich dann auf einmal 3000 Menschen bekehren und was für einen Mut er hat und so weiter. Also mal sehen, ich frage Gott noch einmal, ob wir das machen sollen, aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. In Lukas 24 hat es Jesus gesagt, in Vers 49, wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Kraft aus der Höhe, man kann fast sagen, diese Windkraft, die ein Segelboot voranbringt, ist auch gewissermaßen Kraft aus der Höhe. Wir merken, wie gerade diese beiden Aussagen von Jesus immer wieder auf die Kraft hinweisen. Und zwar eine andere Kraft, eine göttliche Kraft, die göttliche Kraft schlechthin, obwohl der Heilige Geist nicht nur eine Kraft ist, haben wir gerade im Bibelforum betrachtet, sondern eine Person, die Kraft hat. Und ich schließe nur mit einigen Dingen, die der Heilige Geist in unserem Leben tun will. Das würde jetzt viele andere Predigten noch erfordern, aber nur so als Geschmack für das, was der Heilige Geist tun will. Leben im Geist heißt also, ich setze die Segel, aber die Kraft kommt von Gott. Ich muss die Segel setzen. Wenn Segler die Segel nicht setzen, wird ihr Boot auch nicht viel weiter kommen. Also die Segel muss ich setzen. Ich darf und soll und muss sogar Gott sagen, Herr, gib mir immer wieder deinen Geist, erfülle mich mit deinem Geist, am besten jeden Morgen oder wie du denkst, aber dieses Segel setzen, dieses Ausrichten, ich brauche die Kraft Gottes, anders geht's nicht. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass der Heilige Geist diese Triebkraft und zugleich dieses Navi unseres Lebens ist. So stellt sich Gott das vor und das verspricht uns Gott, das ist das Großartige. Das ist die gute Botschaft. Gott hat vorgesorgt. Gott verspricht uns das. Gott sagt, streckt euch danach aus, denn genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das gedacht. Ich wusste schon im Voraus, was ihr braucht. Und so ist der Heilige Geist der, der uns die Liebe zu Jesus, aber auch zu unseren Mitmenschen einhaucht. Wir wissen, von eigener Kraft werden wir das nicht hinbekommen. Wir brauchen die übernatürliche Kraft. Er haucht uns auch die Freude und die Gewissheit darüber ein, dass wir Gottes Kinder sind. Die Bibel sagt uns zwei Verse nach diesem 14. Vers, er gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Gewissheit brauchen wir immer wieder, erst recht, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, wo manchmal Zweifel vielleicht aufkommen. Er ist es, der uns diese Gewissheit einhaucht. Er hilft uns, nach Gottes Maßstäben zu leben, gegen den Strom zu schwimmen, Zeugen für Jesus zu sein. Einfach so, wie fällt mir jetzt gerade ein, wie in dem Gleichnis, das Jesus bringt, wo die Menschen ihn fragen, Herr, wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Wann haben wir dir was zu essen gegeben? Wann haben wir diese Dinge gemacht? Ist uns gar nicht bewusst. Das war für uns normal. Das war für uns, wir haben uns gar nicht groß anstrengen müssen. Das hat uns der Heilige Geist einfach geschenkt. Sehr interessante Frage. Herr, wann? Keine Ahnung. Wer Gott dient, der prahlt nicht damit, der macht auch keine Notizen, um Gott daran zu erinnern. Herr, du weißt ja, ich habe ja das und das für dich gemacht. Nein, das ist Lebensstil, das ist selbstverständlich. Der Heilige Geist leitet uns, er haucht uns Gottes Weisheit, Gottes Gedanken, Gottes Worte ein. Wie großartig ist das doch, wenn der Heilige Geist uns an Dinge erinnert, die im Wort Gottes stehen. Das hat uns ja Jesus versprochen. wer uns ermutigt, wer uns Ideen gibt, wer uns Gedanken gibt, die von Gott kommen. Das ist doch viel, viel besser. Und auch da müssten wir die Apostelgeschichte lesen, um zu sehen, wie auch bei den Aposteln nicht immer alles klar war. Ich habe einmal hier darüber gepredigt, wie Gott die Apostel geführt hat, ihnen einfach die Ideen und die Gedanken gegeben hat. Heiliger Geist haucht uns auch die Fähigkeit ein, Dinge zu tun, die wir im Normalen nicht tun könnten. Und auch da, ich will jetzt gar nicht anfangen, das aufzuzählen. Die Bibel spricht von den Gaben des Geistes. Er hält mein Leben frisch, er schenkt mir Frieden im Vertrauen zu Gott. Das sind alles Dinge, die der Heilige Geist wirkt. Und letztlich, aber es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe an die Bestäubung von Pflanzen gedacht. Wir wissen, der Wind ist so sehr wichtig, um die Pflanzen zu bestäuben, damit sie Frucht bringen. Und interessant, dass die Bibel auch diesbezüglich von der Frucht des Geistes spricht. Die Frucht des Geistes ist eben des Geistes Frucht und nicht meine Frucht. Ist eben das, was der Heilige Geist in meinem Leben wirkt. Und darum ist dieses Bild des Windes, der auch Pflanzen bestäubt, so logisch und entscheidend auch für unser geistliches Leben. Ich und du, wir brauchen den Heiligen Geist immer wieder neu. Und darum sollten wir beten, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Ich vertraue dir, dass du in mir und durch mich die Werke Gottes tust. Ich brauche dich, ich schaffe es aus eigener Kraft nicht. Du sollst meine Kraft sein, du sollst meine Inspiration sein, damit ich nach Gottes Willen leben kann, damit ich ihm dienen kann. Komm, Heiliger Geist, und erfülle mich. Ich möchte jetzt zum Schluss der Predigt einfach ein paar Augenblicke Raum geben, dass du auch aufgrund des Gehörten Gott antwortest und entweder Buße tust über Dinge, wo du in eigener Kraft Dinge getan hast, die nichts gebracht haben, wo du gemerkt hast, meine eigene Kraft führt mich genau in die entgegengesetzte Richtung und wo du die Möglichkeit hast, vielleicht jetzt zu sagen, Heiliger Geist, ich habe heute neu erkannt, dass ich dich brauche und komm und erfülle und gebrauche mein Leben, damit ich zu Gottes Ehre lebe, Gott verherrliche und Gott dienen kann und ihm folgen kann bis zum Ende. Ich möchte jetzt nicht aufrufen, dass ihr die Hand hebt. Ich gehe mal davon aus, dass alle jetzt die Hand heben würden, wenn ich fragen würde, wer das braucht. Nein, sprich du jetzt selber in ein paar Augenblicken mit Gott und ich möchte das dann mit Gebet abschließen. Herr, du bist der Herzenskenner. Heiliger Geist, du durchforschst die Tiefen der Gottheit und genauso durchforschst du auch uns. Aber wenn du das tust, tust du es, um uns zu helfen. Du bist der Beistand, der vom Vater gesandt wurde. Und du hast auch jetzt jedes Gebet, das im Stillen zu dir gebetet wurde, Vater, hast du gehört. Du kennst jeden Wunsch des Herzens, nach deinen Maßstäben zu leben und noch mehr dir zu dienen oder zu folgen, wie es dir entspricht. Und Heiliger Geist, ich segne jetzt diese Menschen mit dem, was du als Potenzial von Gott mitgebracht hast. Du lebst jetzt in jedem Gläubigen, auch in meinen Geschwistern hier, in uns allen. Und Herr, ich bete, dass du jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes das in unserem Leben schaffst, was wir erkannt haben, dass wir es alleine nicht schaffen können. Ich bete, dass du überhaupt diesen Blick schenkst zwischen Rudern und Segeln. Ich bete, Herr, dass du jede Schwachheit wegnimmst und wirklich sie mit göttlicher Kraft erfüllst. Du forderst uns auf, du sagst uns durch dein Wort, werdet voll Geistes. Und Herr, so bete ich, Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst in jedes Herz, in jedes Leben, das jetzt ganz ehrlich und mit großem Verlangen das zu dir gebetet hat. Du kennst jeden Einzelnen. Ich bete, dass keiner versucht, dir irgendetwas vorzumachen oder zu meinen, es geht schon. Nein, Herr, ich bete für uns alle, dass diese Offenheit für deinen Geist und dieses Verlangen nach deinem Geist sich in unserem Leben verstärkt, je länger, je mehr. Denn diese Endzeit nimmt an Intensität und an Herausforderungen zu und darum brauchen wir diesen Heiligen Geist, der uns gegeben wurde, um uns beizustehen, um bis zum Ende dir nachzufolgen. Danke, Jesus, für dein Angebot. Danke für dein Werk an uns. Danke, Heiliger Geist, dass du wirklich göttliche Dinge in unserem Leben tun willst und tun kannst. So danke ich dir, dass du jeden segnest, der dich eingeladen hat und einlädt. In Jesu Namen soll es geschehen. Amen.